Ich bin der Meinung, wir sollten den weiblichen Körper mit derselben wissenschaftlichen Neugier betrachten wie die männliche Erektion.
Zeit zum Reden. Der Podcast von Woman Balance. Ich bin Christine Pelzer-Scheroger, Chefredakteurin und Ihre Gastgeberin. Hier geht's um ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Neu dazu, persönliche Einblicke, Tipps und Impulse. Los geht's. Jetzt gibt's gleich den ersten Tipp und weitere folgen dann im Laufe des Gesprächs.
Was mich gerade bewegt.
Es ist eigentlich absurd. Wir leben im Jahr 2026, schicken Menschen ins All und wissen über den weiblichen Körper noch immer erschreckend wenig. In der Vorbereitung auf diese Episode ist mir eine Geschichte eingefallen, die über 20 Jahre zurückliegt. Ich hatte Bauchschmerzen und Schmierblutungen. Die Diagnose lautete Darminfekt. Erst Tage später stellte sich heraus, Eileiterschwangerschaft. Es hätte lebensgefährlich enden können. Sie hat ihr Medizinstudium an der Universität Hamburg abgeschlossen und teilt evidenzbasierte Informationen über Frauengesundheit seit 2020 auf sozialen Medien mit über 1 Million Followerinnen. Sriustika Manivannan gilt als eine der wichtigsten Stimmen für Frauen und Gesundheitswissen im digitalen Raum und sie ist heute bei mir zu Gast. Ganz herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Ich freue mich richtig drauf.
Sriustika Manivannan, du bist bekannt als Metzri. Habe ich das alles richtig ausgesprochen?
Ja, wundervoll.
Dann sag uns doch, woher kommt dein Name? Ich habe eine Vermutung, wir haben eh schon kurz darüber gesprochen, aber ich möchte es von dir wissen. Wo liegen deine familiären Wurzeln?
Also ich bin in Deutschland geboren und Sri kommt tatsächlich von Sri Lanka. Und Sri Lanka bedeutet ja, also Sri bedeutet schön oder reich und Lanka Königreich, also schönes, reiches Königreich. Und aber mein Name, Sriustika, hat tatsächlich mein Vater erfunden. Den gibt es gar nicht.
Das finde ich schön. Also der hat sich so gefreut über seine Tochter, dass er gesagt hat, die muss einen ganz besonderen Namen bekommen.
Ja, man kann das positiv sehen, aber ich finde, also natürlich kommen dann Deutsche und können meinen Namen nicht aussprechen. Aber es ist ein bisschen komisch, wenn auch deine eigenen Landsleute über deinen Namen stolpern. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich meinen Namen nicht immer gerne ausgesprochen habe. Ich habe mich dann immer Sri genannt.
Also Sri ist auch okay für dich?
Ja, absolut.
Alles klar. Jetzt bist du hier, du strahlst, ja. Du hast ja gerade deine Buchpräsentation hinter dir.
Ja.
Jetzt auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr bist du jetzt gerade in deiner Balance?
Also ich habe sehr viel um die Ohren. Es ist sehr stressig. Ich habe ja auch einen kleinen Sohn, der fast 3 ist.
Oh, das wusste ich nicht.
Ja, doch, der ist noch ziemlich in dem Alter.
Wo ist der jetzt?
Das ist bei meinen Eltern.
In Deutschland.
Ja, genau, bei Oma und Opa. Und ich bin wegen unter anderem wegen dem Buches und generell wegen Social Media jetzt gerade, ist sehr viel zu tun. Aber ich versuche mich auch ein bisschen zu grounden. Aber das ist natürlich nicht immer einfach, ne?
Also wir brauchen jetzt eine Zahl. Eine Zahl zwischen 1 und 10.
Zahl. Mhm. Jetzt gerade ist es eine 8.
Das ist doch ganz gut.
Ja.
Du hast deinen Fokus auf Frauenmedizin gerichtet, weil eben Beschwerden von Frauen immer noch oft übersehen oder bagatellisiert werden. Und ich hoffe, dass wir heute mit deiner Hilfe viele Wissenslücken über den weiblichen Körper schließen können. Und ich gebe es zu, ich selbst verlasse mit diesem Gespräch auch so ein bisschen meine persönliche Komfortzone. Ganz einfach deshalb, weil ich einen Medizinratgeber, so wie er von dir geschrieben wurde, so noch nicht kenne. Auf das komme ich zu sprechen. Und auch ein bisschen deshalb, weil mir die Welt von Medfluencerinnen ein bisschen fremd ist. Weil ich einfach, ich glaube, fast doppelt so alt bin wie du. Aber oder auf alle Fälle sehr viel älter. Unbestritten ist ja, dass du als Medfluencerin sehr viele Menschen, vor allem auch sehr viele junge Menschen erreichst. Was würdest du sagen, was kannst du besser oder anders vermitteln als klassische Medizin?
Ich würde nie behaupten, dass ich etwas besser kann als Ärztinnen und ich gehe einfach einen anderen Weg. Und mein Ziel ist es, dass ich in möglichst einfacher Sprache auf Augenhöhe den Frauen oder generell Menschen, die ich erreiche, das Wissen vermitteln kann. Und mein Anspruch ist auch gar nicht, alles sehr ausführlich mit allen Fakten, die dazugehören, mit Nebenwirkungen und so weiter, dazugehören, runterzurattern. Das geht auch gar nicht auf dieser Plattform. sondern einfach so ein Anstoß oder so einmal die Person dazu animiert, also dass sie animiert wird, dass sie sich informiert. Mhm. Ne, das ist mein Ziel.
Du möchtest Awareness schaffen
eigentlich. Ja, genau. Mhm. Und ich finde, wenn ich das dazu gebracht habe, ich habe zum Beispiel mal ein Video gemacht zu Regelschmerzen und da haben ganz viele Frauen kommentiert, oh, ich wusste gar nicht, dass das nicht normal ist, dass sie dann einsehen, okay, ich brauche die Hilfe. Ich kann mir Hilfe holen.
Ja, da bist du auch wirklich in einer anderen Generation, weil gerade bei Regelschmerzen, also bei mir war das tatsächlich, das war normal. Also das war jetzt gar nicht, deswegen bist du auch nicht zum Arzt gegangen. Oder wenn es halt wirklich ganz arg war, dann hatte der Arzt die Pille verschrieben.
Ja, das haben bis heute noch sehr viele junge Patientinnen. Da bist du, und das ist irgendwie gruselig, dass das sich überhaupt nicht geändert hat. Natürlich gibt es Ärztinnen, die darauf sensibilisiert sind und darauf achten. Aber ich höre immer noch zu viele Frauen, die mir schreiben, nee, bei mir wurde das nicht ernst genommen.
Mhm. Kommen wir dann noch ganz ausführlich darauf. Was mir aufgefallen ist, ich war natürlich auf deinem Instagram-Kanal, du sprichst da teilweise so schnell, dass ich als alte weiße Frau dir da kaum folgen kann. Ja? Jetzt wollte ich dich fragen, ist das Strategie oder sprichst du gerne, ich meine, du sprichst hier langsamer, Gott sei Dank, sonst könnte ich dir kaum folgen eben. Oder ist das Anpassung an Social Media? Also, dass man, weil es ist ja eigentlich auf TikTok, ist es, glaube ich, generell so, dass sehr schnell gesprochen wird.
Ja, das ist die jüngere Generation, aber ich glaube, das ist einfach eine Mischung von allen. Ich muss sagen, ich bin so begeistert, wenn ich so, also das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt nicht begeistert bin, aber wenn ich so in Ekstase bin über das Thema, dann spreche ich immer schnell. Ich liebe das Aufnehmen. Ich mag Social Media zu machen. Und das nächste ist, ich will auch ganz viele Informationen unterbringen, aber ich weiß, ich habe ein Zeitlimit von 1,5 Minuten, weil wenn es länger ist, performt es dementsprechend nicht und erreicht die Menschen nicht. Und dementsprechend muss ich dann halt auch mit diesen Rahmenbedingungen kämpfen. Und ich glaube, ich habe ein undiagnostiziertes ADHS.
Oh!
Das kann auch eine Rolle spielen, ja.
Das ist ja auch ein ganz großes Thema. Wir hatten im Herbst vorigen Jahres eine ganz tolle Veranstaltung in Kärnten, Kunst der Balance. Und da war Gemma Styles zu Gast, die ja absolute ADHS-Expertin ist. Und was ich bis dahin auch nicht wusste, dass das so ein großes Thema, nämlich gerade für junge Frauen ist und eben so oft unbemerkt bleibt.
Ja.
Weil man eben immer so diesen Burschen, den Jungen im Kopf hat, den Zappel-Philipp, aber dass das ADHS so viele andere Symptome eben haben kann und so oft eben nicht diagnostiziert wird, da sind wir gerade wieder bei einem Mythos eigentlich auch schon bei einem ersten, oder?
Ja, also ich habe das insbesondere gemerkt, als ich meinen Sohn bekommen habe, dass ich, also ich habe zum Beispiel im Studium, war ich dann immer in so einem Hyperfokus und habe dann teilweise 12, 13 Stunden einfach durchgelernt und habe teilweise vergessen zu essen oder so, aber es war kein Problem. Aber das geht natürlich jetzt nicht, wenn man einen Sohn hat, auf den man aufpassen muss und so weiter. Und da merke ich halt, okay, das muss ich jetzt irgendwie anders regeln, habe natürlich meine Strategien und komme damit eigentlich jetzt zu gut recht. Aber weil jetzt auch sehr viel zu tun ist, ist das natürlich, merke ich jetzt, dass es ein bisschen überfordernd ist.
Das hat Gemma Styles auch erzählt. Die hat auch eine kleine Tochter, die ist noch ein bisschen jünger, ich glaube so 1-2 Jahre. Mhm. Und da hat sie auch gesagt, mit Kindern kommst du dann eben sehr schnell an deine Grenzen.
Ja, ja, das ist erstaunlich, wirklich. Und deshalb wird ja auch wahrscheinlich ADHS bei Frauen sehr spät diagnostiziert, ne?
Genau, das hat sie auch gesagt. Jetzt ist es ja so, wenn man eben, du hast gesagt, du machst das so schnell, also ich hatte teilweise diesen, kennst du das bei, wenn, da fragen sie dort Nebenwirkungen ihren Arzt, ja. Genau, an das musste ich denken, wenn ich deine Videos gesehen habe. Aber du sagst natürlich richtig, das ist dem Medium auch geschuldet und sonst klickt man schneller weg. Jetzt ist es aber trotzdem, glaube ich, nicht leicht, gerade so ein bisschen komplexere medizinische Inhalte in sehr kurzen Formaten zu erklären, weil die ja oft jetzt nicht so schwarz-weiß auch sind. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Hast du da das Gefühl oder die Angst, vielleicht manchmal zu oberflächlich zu sein?
Mein Anspruch ist ja gar nicht, die komplett aufzuklären. Das überlasse ich den behandelnden Ärztinnen. Mein Anspruch ist einfach nur, einen kurzen Anstoß zu geben, dass sie wissen, okay, sowas gibt es, diese Anzeichen gibt es und die sollen sich selbst informieren. Die sollen auch jede Information hinterfragen. Das ist mir absolut wichtig. Und mit diesen Informationen, wenn man jetzt denkt, okay, ich habe jetzt PCOS-Anzeichen. Dann sollte.
Was bitte? Das habe ich schon wieder nicht verstanden.
PCOS-Anzeichen, also Beispielerkrankung. PCOS, polyzystisches Ovarialsyndrom. Mhm. Das ist so eine Stoffwechselerkrankung. Und wenn die zum Beispiel Anzeichen dafür haben, dass sie dann mit diesen Bedenken zu ihren behandelnden Ärztinnen gehen und die dann sagen, okay, die ordnen das dann ein und sagen, das ist bei Ihnen unwahrscheinlich oder nee, das ist dann, könnten wir mal nachforschen, stimmt.
Du bist der erste Anstupser.
Ja, absolut.
Weißt, ich habe mir gerade gedacht, ich meine, natürlich trennen uns Jahre, aber im Prinzip sind wir uns nicht unähnlich. Wir sind ja auch nur Anstupser. Wir können ja auch nie ganz in die Tiefe gehen.
Eben.
Wir sagen ja dann auch, okay, und wenn du ein Problem hast, dann geh bitte zum Arzt oder zur Ärztin, zum Therapeut oder zur Therapeutin. Wir nehmen uns halt ein bisschen mehr Zeit manchmal, oder?
Im Podcast-Format ist das natürlich sehr schön. Das geht dann auch. Aber wenn ich irgendwann einen Podcast mache, dann werde ich das wahrscheinlich ausführlicher machen und langsamer, damit es auch angenehmer zum Hören ist. Aber auf TikTok oder generell auf Reels und so, da macht das, da kämpft man wirklich gegen den Algorithmus und für die Sichtbarkeit. Und da muss man mit den Regeln mitspielen, leider.
Ja, es ist ja auch eine Entscheidung. Also es ist so lustig, weil ich hatte es auch umgekehrt. Also ich habe voriges Jahr im Sommer den Bestseller-Autor Lars Ahmend, ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Nein.
Interview, der war auch in Kärnten zu Gast und der war auch im Podcastgespräch. Und er hat auch einen eigenen Podcast, einen sehr erfolgreichen. Und er hat mir erzählt, er spricht so langsam, dass speziell seine jungen Hörer, die gehen dann auf Fast Forward, weil sie sagen, dann ist es fast für sie normal. Also die schlafen sonst ein, aber das war total sympathisch. Du hast es angesprochen, du möchtest anstupsen und du hast eben auch selbst keine Ordination, also du bist nicht ordinierend tätig. Mhm. War das bei dir eine bewusste Entscheidung?
Ja, absolut. Ich habe ja schon während des Studiums, also vor 6 Jahren, habe ich mit Social Media angefangen und habe schon aufgeklärt. Und das war so erfüllend. Also ich habe schon jahrelang, ich glaube 15 Jahre oder so Nachhilfe gegeben. Also ich bin da irgendwie drin, ganz viele Sachen einfach zu erklären. Und dann habe ich das auf Social Media gemacht und dann kam da, dann war die Nachfrage auch groß. Und irgendwann hatte ich den Punkt, also nach dem Medizinstudium im letzten Jahr, da habe ich 80 Stunden in der Woche gearbeitet. Ich habe nämlich noch in der Notaufnahme gearbeitet, neben meines Studiums. Und im letzten Jahr ist es so, in Deutschland jedenfalls, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, da hat man sein praktisches Jahr. Da ist man in der Klinik.
Turnus, glaube ich, heißt das bei uns.
Ja, das kann sein. Und da habe ich nebenbei noch gearbeitet, weil wir werden für dieses praktische Jahr nicht bezahlt. Und das waren 16 bis 24 Stunden Dienste. Ich habe aber auch vorher schon gerade 4 Jahre vorher angefangen, in der Notaufnahme als Werkstudentin. Und da habe ich gemerkt, wie beschissen das ist. Ich habe mich nicht wiedererkannt. Ich war so körperlich ausgelaugt und habe mich dann gefragt, wie will ich das schaffen, wenn ich auch noch Kinder haben will? Ich glaube, ganz viele Frauen haben im letzten Jahr insbesondere, wenn sie sich Gedanken machen, okay, will ich Karriere oder will ich Kinder? Und das ist so traurig, dass das heutzutage immer noch so ist. Es wird ja einem mal vermittelt, man kann beides schaffen und so, aber man zahlt einen Preis dafür. Und ich habe dann überlegt, oh, was mache ich denn jetzt? Ich kann nicht die Berufung, also ich würde gerne Neurochirurgie, habe ich teilweise in diesem praktischen Jahr gemacht, hätte es so gerne gemacht, aber wusste, dass es nicht eine kluge Entscheidung ist, wenn man Kinder haben will. Natürlich schaffen das Frauen, ne? Aber ich will vielleicht noch mehr Zeit mit meinem Kind verbringen. Und du zahlst einen Preis dafür. Und ich habe auch ganz viele Frauen kennengelernt, wo ich mir dachte, so, okay, vielleicht kann ich während der Facharztzeit ein Kind kriegen. Und dann habe ich halt die Wahrheit gehört, ne? Die Frauen haben dann gesagt, ja, ich war einer von den Besten. Und dann habe ich ein Kind bekommen und bin ein Jahr weg gewesen. Da gibt's ja auch noch Frauen, die bleiben nur 2 Monate oder so weg, weil sie halt Angst haben, dass man sie nach hinten, dass sie stehen lässt. Dass sie gesagt hat, dass die Leute, die zum Beispiel im ersten Jahr angefangen haben, sie überholt haben. Die werden im OP genommen etc. Und dadurch ihre Ausbildung, also sich automatisch verlängert und teilweise auch nochmal, also natürlich verlängert sie sich, weil sie auch noch Teilzeit nimmt. Dann kann aus 5 Jahren 15 Jahre werden. Ja, sollten eigentlich 10 Jahre werden. Und das ist so ein Problem, wieso ich gesagt habe, okay, hey, ich habe ja noch was anderes aufgebaut. Und habe gesagt, okay, das läuft ja jetzt gut, die Nachfrage ist da, ich helfe Menschen. Ich habe Antworten, Nachrichten von Frauen, das hast du wahrscheinlich auch, wo die dir schreiben, hey, danke, dass du das machst.
Ja.
Und das berührt mich voll.
Voll.
Und das erfüllt mich ja auch, das ist eine andere Art von Erfüllung. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ey, das werde ich jetzt mal einfach weitermachen. Und ich gebe mir immer so ein Jahr und denke mir so, okay, die Nachfrage ist immer noch da, dann mache ich das weiter. Und das heißt jetzt nicht, dass ich gar nicht klinisch arbeiten will. Ich liebe diesen Teil natürlich auch, sonst hätte ich nicht 4 Jahre in der Notaufnahme gearbeitet. und kann mir aber einfach denken, dass ich das später mache. Aber jetzt gerade nicht. Schaffe ich zeitlich nicht.
Was ich erlebt habe, Events und Begegnungen.
Also wirklich sehr schön war die Eröffnung der Kneterei im 7. Bezirk. Das ist kein klassisches Massageinstitut, sondern ein Ort für ja Regeneration und ehrliche Körperarbeit. Gründerin Sarah Gottinger arbeitet außerdem mit besonderem Fokus auf Narbenarbeit. Mehr dazu auf www.diekneterei.com. Und du bist ja auch so erfolgreich, eben auf den sozialen Medien, da wäre das ja fast dumm, das aufzubauen. Aber ich kann dich aus so vielen Gründen sehr gut verstehen. Erstens einmal, was das Feedback betrifft, da hast du völlig recht. Und das ist bei uns eben der Podcast oder Medizin, oder Magazin, siehst du, ich sag schon Medizin, Podcast im Magazin. Aber auch bei den Events, wo du wirklich merkst, da kannst du Frauen etwas geben. Das ist für mich das Allerschönste, schöner als eigentlich alles andere. Und das Zweite, wo ich dich sehr gut verstehe, ist tatsächlich das mit dem Kinder, mit der Kinderplanung. Und das ist eigentlich arg, dass man sich als Frau das schon so früh überlegen muss, wie wird mal mein Beruf aussehen und passen da Kinder rein? Und dann, dass man deswegen eigentlich oft andere Entscheidungen trifft, weil man will, dass sich beides ausgeht. Und das kann ich schon auch sagen. Also ich habe auch eine Tochter, die ist mittlerweile 19. Und ich hatte es vom Organisatorischen her sehr, sehr leicht. Also ich habe einen Mann gehabt, der dann in Karenz gegangen ist. Aber was in meiner Generation wirklich auch noch war, da war so ein bisschen dieses, ja, das schaffen Frauen, die schaffen Kinderkarriere. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Mythos.
Ja, absolut.
Und du hast das schon vorher gewusst.
Ja, ich glaube, das wissen sehr viele. Die setzen sich nur unter Druck und die haben vielleicht keinen Plan B. Dann gehen sie natürlich den Weg.
Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, also ich sehe das jetzt bei meiner Tochter, die ein bisschen so in meine Fußstapfen tritt, aber die weiß, sie will einmal Familie. Und ich glaube nicht, dass sie den Stress haben will, den ich hatte, wie sie klein war.
Ja, weil die, glaube ich, auch die Gesellschaft einen zum Denken anregt und sagt, hey, wir verdienen es auch, dass man uns normal behandelt, ne, dass man uns nicht sagt, okay, wir müssen uns überfordern. Und das finde ich schön. Es gibt ja ganz viele, die Generation Z zum Beispiel, ich bin ja Millennial an der Grenze, anprangern, dass die einfach nicht arbeiten wollen. Dabei zeigen Studien, dass sie mehr arbeiten als die letzten Generationen, weil einfach die wirtschaftliche Lage so ist. Die müssen mehrere Jobs machen. Aber gleichzeitig auch den Anspruch haben, okay, ich will mehrere Jobs machen, weil ich will mehrere Standbeine haben und vielleicht wird eins erfolgreich, dass man dann ein bisschen kürzer treten kann. Und ich finde das voll gesund.
Ja.
Man muss auf sich achten.
Auf jeden Fall. Was ich jetzt schön finde, jetzt haben wir zwar den Bogen von der Medizin ein bisschen verlassen, aber das sieht man auch so schön in deinem Buch, auf das wir jetzt gleich zu sprechen kommen, dir geht's auch ganz viel um Empowerment.
Ja.
Das ist eine schöne Kombination aus medizinischem Wissen und Empowerment für Frauen.
Absolut.
Die unerforschte Frau heißt dein Buch. Ich schaue jetzt nochmal nach, weil der Verlag war mir nicht so geläufig. Neva, bei Neva erschienen. Und ich finde den Titel ziemlich provokant, weil mein Eindruck wäre schon gewesen, dass geschlechtersensible Medizin mittlerweile ein, ja, zumindest wachsendes Feld ist. Was würdest du sagen, in welchen Bereichen der Medizin gibt es heute noch die allergrößten Wissenslücken, wenn es um den weiblichen Körper geht?
Bezüglich Titel, das war natürlich absichtlich, ne, provokant. Das mache ich natürlich auch in meinen Videos, damit das sozusagen, damit die Leute erstmal denken, was? Und dann dranbleiben. Und das war auch mein Ziel, dass die Leute das Buch in die Hand nehmen und einfach mal reinstöbern. Und vielleicht das fesselt, ne, was da drin steht und sich wiedersehen. Und ich finde, in der Medizin zum zweiten Aspekt ist zum Beispiel Schmerzmedizin bei Frauen ein sehr großes Thema. Wenn man auch noch die Medikamentendosis anguckt. Das Problem ist ja, dass alle, also die meisten Medikamente früher, immer in dem männlichen Standard entwickelt wurden. Und dabei die Dosis zum Beispiel für Frauen vernachlässigt hat. Das führt dazu, dass Frauen bestimmte Medikamente bei bestimmten Medikamenten mehr Nebenwirkungen haben.
Kannst du uns eines, fällt dir da spontan eines ein, etwas, was vielleicht sogar häufig genommen wird?
Ein Schlafmittel. Ich glaube, ich will den Namen nicht sprechen und dann, ein Schlafmittel, aber ich kann auch einen Skandal nennen. Contergan-Skandal. Hast du das schon mal gehört?
Natürlich, das war meine Generation.
Ja, ja. Das ist sehr gruselig, was da passiert ist.
Das ist gruselig, ja.
Da, um Kontext ein bisschen reinzubringen, da wurde Schlaf- und Beruhigungsmittel schwangeren Frauen verschrieben, ohne das vorher an denen getestet zu haben. Ist auch ethisch eigentlich nicht in Ordnung. Und dann hat man das gemacht und dann kamen Zehntausende von Kindern mit Fehlbildung raus. Und dann hat man...
Die hatten, glaube ich, keine Arme.
Unter anderem, ja. Mhm. Ja, ja. Und das war so erschreckend, dass man gesagt hat, okay, nein, wir forschen mehr über den weiblichen Körper. Nein, wir schließen den einfach komplett aus. Das war die Quintessenz. Und das hat natürlich dazu geführt, das ist einer von vielen Dingen, das dazu geführt hat, dass man zum Beispiel Medikamente gar nicht an Frauen getestet hat. Mhm. Und Argumente sind manchmal auch, ja, männliche Mäuse, man hat ja meistens immer männliche Mäuse genommen, dass weibliche Mäuse während ihres Zyklus zu sehr schwanken und dann nicht aussagekräftig sind. Dabei gibt es neuere Studien, die zeigen, dass teilweise sogar, dass das gar nicht so eine hohe Schwankung ist, dass teilweise sogar männliche Mäuse mehr schwanken als weibliche. Es wurde einfach so beschlossen. Man hat einfach männliche Mäuse genommen. Und das ist das Traurige. Darunter leiden bis heute Frauen.
Ja, und weil man eben auch, du hast es eh erwähnt, also sind da die Hauptgründe die hormonellen Schwankungen,
ja, das
die
war
die Studien so schwierig machen?
Oder? Ja, bei Mäusen ist es ja so, bei den weiblichen Mäusen, man benutzt sie ja jetzt, die haben einen Östruszyklus. Die haben nicht so einen Menstruationszyklus wie wir. Die Gebärmutter wird eigentlich nur umgebaut, die bluten gar nicht. So, und das ist auch das Schwierige zum Beispiel bei Endometriose. Man muss diese Herde, bei Endometriose ist ja eine chronische Erkrankung, wo Gebebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnlich ist, in vielen verschiedenen Orten des Körpers einfach wachsen. Mhm. Und die bluten auch, die sind auch hormonell aktiv.
Ich weiß leider, wovon du sprichst.
Oh nein.
Ja. Und das war ein Martyrium. Also ich habe zwei Endometriose-Operationen hinter mir tatsächlich. Und das war genau das. Ich hatte schon mit 14 Jahren absurd heftige Regelschmerzen.
Ja.
Und das war halt immer so, ja, hat meine Mama schon gehabt, das hat man halt so, nimm halt Schmerzmittel etc. Ja. Und draufgekommen ist man durch einen Zufallsbefund, durch einen sehr traurigen eigentlich, weil ich Eileiterschwangerschaft hatte.
Oh nein.
Ja. Und da hat man dann die Endometrioseherde gesehen. Zum Glück nicht rasend ausgeprägt, aber da ist ja auch oft so, du kannst massive Schmerzen haben.
Ja.
Die Endometriose muss gar nicht so stark sein.
Ja.
Und ich muss aber dazu sagen, ich hatte wirklich einen Top-Gynäkologen, der das dann auch beim zweiten Mal dann wirklich super auch operiert hat.
Ja, das freut mich.
Ja, und das war wirklich ein großes Glück im Unglück.
Aber
was ich an Schmerzmittel für Regelschmerzen genommen habe, das war absurd. Und vor allem kannte man, das war halt so in den 80er Jahren, da war das Thema Endometriose überhaupt noch nicht am Radar.
Ja.
Jetzt denkt man vielleicht schon ein bisschen, Gott sei Dank, dank der Aufklärung, es ist ja doch viel passiert in den letzten Jahren, etwas häufiger daran, ja.
Ja, letztens hatte ich ein Interview mit einer Reporterin und sie hat mir erzählt, sie war mit einem älteren Arzt unterwegs und er meinte, ja, heutzutage wollen Frauen nur Endometriose diagnostiziert bekommen. Ich finde das schon sehr fragwürdig, diese Aussage.
Das ist allerdings sehr fragwürdig. Ich meine, es ist halt, man muss dazu auch sagen, es ist sehr schwer feststellbar.
Ja.
Nämlich echt erst, wenn du reinschneidest.
Ja, ja, also hundertprozentig ist es wirklich nur, wenn man eine Bauchspiegelung macht, ja.
Genau, genau. Aber es gibt natürlich viele Anzeichen, die dann dafür sprechen und wo man dann genauer hinschauen sollte.
Nee, aber heutzutage ist es auch so, dass man die ganze Klinik, also die Symptome anguckt und die Bildgebung, Ultraschall etc., man guckt sich das alles an. Und wenn starke Anzeichen dafür vorliegen, dann muss man die Person gar nicht aufschneiden und kann sie schon vorher behandeln. Das finde ich schon super.
Oh, das ist zum Beispiel auch für mich neu.
Ja, das ist jetzt...
Und wie wird man dann behandelt? Mit Medikamenten? Oder?
Ja, ne, die Pille unter anderem sind, die wirken natürlich sehr gut. Ne? Es gibt sehr viele Frauen, die damit super klarkommen. Aber dann gibt es natürlich auch Frauen, die damit nicht klarkommen. Das war bei mir zum Beispiel auch so.
Hast du auch Endometriose?
Nee, ich hatte aber früher, als ich Teenagerin war, sehr starke Regelschmerzen. Es kann sein, dass es ist, ne? Das halt dann, weiß ich nicht. Also ich hatte es auf jeden Fall und habe dann einen Frauenarzt aufgesucht und der hat mir dann gesagt, ja, nehmen Sie einfach die Pille. Und dann habe ich die auch genommen und die Schmerzen wurden besser, aber andere Sachen zeigten sich und das ist eine andere Geschichte, aber...
Aber das ist eine gute Geschichte, weil das ist etwas, was mich bis heute so aufregt, dass sozusagen von es wird einfach immer gleich die Pille verschrieben. Ja? Du hast Akne, nimm die Pille. Du hast Regelschmerzen, nimm die Pille. Du hast einen unregelmäßigen Zyklus, nimm die Pille. Ja? Und mir wurde natürlich auch die Pille verschrieben.
Kamst du gut klar damit?
Gar nicht. Ich hatte das Gefühl, ich stehe neben mir.
Also ich auch. Das war bei mir auch da.
So
das war
schlimm. Das Problem. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist nicht mehr mein Körper.
Ja.
Ich meine, was schön war, ich hatte meinen Busen gehabt, der war wirklich so prall und groß wie noch nie. Also vom Aussehen her, toll. Aber psychisch hatte ich das Gefühl, das ist nicht mehr mein Körper und das ist nicht mehr mein Leben. Ich habe dann verschiedene Präparate auch.
Wurdest du denn ernst genommen, als du das mitgeteilt hast?
Nein, wurde ich nicht. Also
war bei mir genauso.
Das war eher so, okay, du vertragst dieses eine Präparat nicht, dann probieren wir halt das andere.
Okay, immerhin, ja.
Ja, immerhin, aber das waren halt dann 3, 4 verschiedene Präparate. Recht viel mehr gab es auch damals nicht, muss ich dazu sagen.
Ja.
Und ich habe dann für mich beschlossen, ich lasse es, ich steige um auf die Spirale.
Ja, und?
Schmerzen ohne Ende.
Oh.
Kannst du dir vorstellen mit der Endometriose, ne? Die habe ich dann nach einem Jahr wieder weg. Und ich bin dann dazu übergegangen, dass ich mir gedacht habe, ich kenne meinen Körper eigentlich sehr gut. Gott sei Dank. Mhm. Und ja, bin dann auf natürliche Verhütung umgestiegen.
Okay, aber was war mit deinen Schmerzen?
Naja, das war schwankend. Mhm. Das war, ich habe schon gemerkt, und ich weiß jetzt nicht einmal, ob das typisch ist für Endometriose. Erstens einmal bin ich 2-mal operiert worden, also es war dann schon besser.
Mhm.
Und ich glaube, ich hatte auch ziemlich starkes PMS.
Ja, okay.
Und das ist natürlich, wenn du stressanfällig bist und mehr Stress hast,
ja,
dann
absolut.
Kam das stärker. Ja? Ja. In Phasen, wo du weniger Stress hattest, war auch das besser. Ich würde es jetzt mal so umschreiben.
Ja.
Und das Orge ist es, das ist jetzt so lange her, ja, dass ich richtig drüber nachdenken muss. Das ist schon, man vergisst da auch einiges.
Ja, vor allem Schmerzen, ne?
Richtig.
Das ist auch ein Schutzfaktor irgendwie.
Ja. Und ich habe alles Mögliche probiert. Also das ist auch etwas, was komischerweise man heute nicht mehr laut sagen darf, aber mir hat tatsächlich auch Homöopathie geholfen.
Ja, ich bin ja gar kein Gegner dagegen. Man sagt ja, das ist Placebo, aber wenn Placebo hilft, hilft es. Nimm es.
Es hat wirklich geholfen und
ist ja Studienbelegt, dass Placebo hilft.
Genau, und meistens war es dann tatsächlich so, dass ich nur mehr ein Schmerzmittel brauchte. Also das war wirklich, es begonnen hat, ein Schmerzmittel und mit dem war ich fein.
Ja.
Weil ich wollte auch nie zu viele Schmerzmittel nehmen. Ich bin da immer eher so, alles, was natürlich geht, das ist vielleicht auch noch meine Generation, ich weiß
nein,
es nicht.
Nein. Ich kenne das auch von ganz vielen Jüngeren, die wollen Schmerzmittel nicht nehmen, probieren es aus ohne. Und dann, wenn die Schmerzen kommen, nehmen sie es leider. Mhm. Aber da muss ich auch sagen, das unterschätzen sehr viele, wenn man Schmerzen ignoriert, generell, es gibt so eine Art von Schmerzgedächtnis. Unser Schmerzsystem ist abhängig vom Hormonsystem, Nervensystem und Immunsystem. Und wenn man Schmerzen ignoriert, kann das chronisch werden. Das heißt, es können Sachen wehtun, die vorher nicht wehgetan haben. Und da sollte
andere
man.
Andere oder der gleiche? Ist es dann der gleiche Schmerz?
Nee, andere Dinge zusätzlich noch. Ne? Und,
oder vielleicht kannst du da ein Beispiel geben, damit wir es nachvollziehen können. Also angenommen, du hast jetzt Regelschmerzen, nimmst ständig Medikamente.
Nimmst die nicht. Du nimmst die nicht.
Mhm.
Und es wird schlimmer.
Ah ja.
Mhm. Ne? Das ist das Problem. Das ist, warum
dann kann
ich sage.
Schmerzen dazu bekommen oder Nackenschmerzen oder.
Unter anderem wegen Stress auch.
Ja.
Und aber auch die Schmerzen generell unspezifischer werden, dass du das gar nicht mehr lokalisieren kannst. Und das ist so ein großer Faktor, warum ich sage, nimmt euren Körper ernst. Hört auf ihn. Ihr müsst nicht mit ganz vielen Pillen euren Körper vollpumpen, damit ihr den Schmerzen nicht spürt. Aber es macht Sinn, Schmerzmittel zu nehmen.
Mhm.
Ja? Und wichtiger ist natürlich, die Ursache herauszufinden und nicht aufzugeben.
Mhm.
Und du hast nicht aufgegeben. Das finde ich schön.
Ja. Jetzt sind wir so weit weg von deinem Buch schon wieder gekommen. Weil, was ich sehr schön finde, also man merkt ganz klar, du sprichst junge Frauen, ein junges Publikum an. Du schreibst irgendwie so, ja, frech, furchtlos, aber gleichzeitig sehr empathisch. Das gefällt mir sehr gut. Und unterscheidest sich dadurch natürlich von klassischen Medizinratgebern. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wie wenn du mit einer Freundin sprichst.
Mhm.
Hast du generell das Gefühl, dass junge Frauen oder vielleicht sogar Frauen generell zu wenig über ihren Körper wissen?
Absolut. Also als ich angefangen habe, habe ich halt erstmal Basics gemacht. Mache ich immer noch, weil ganz viele das nicht wissen. Ich komme ja aus einem medizinischen Umfeld und denke mir dann, okay, eigentlich muss man das wissen, dass man zum Beispiel die Vagina von innen nicht duscht. Aber das wussten sehr viele Frauen nicht.
Was bedeutet da genau von innen nicht
duschen? Ja, dass man den Strahl nimmt und reinspritzt, ja, weil man das reinigen will. Aber das ist nicht gut. Das sind so Sachen, das wissen viele Frauen nicht. und machen es.
Im guten Glauben dann besonders gründlich zu sein.
Genau, weil sie denken, das ist hygienischer, aber das stimmt nicht. Und das sind so Sachen, wo ich mir dachte, wow, also ich kann auch mit ganz einfachen medizinischen Sachen, die ich für selbstverständlich halte, ganz viele Menschen erreichen. Und das freut mich natürlich, weil das verändert schon die Lebensrealität.
Auf jeden Fall. Was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Dinge, wenn Frauen dein Buch lesen? Was wissen sie nachher besser oder mehr als vorher?
Die wissen, dass sie sich ernst nehmen dürfen. Ne? Und andere auch. Mhm. Und die fühlen, ich habe selber noch gestern mein Buch gelesen und war richtig so empowered.
Das ist doch schön.
Ja. Und dachte mir so, ey, das Ziel habe ich erreicht. Das ist mir nämlich wichtig. Abgesehen von den ganzen Informationen ist es mir wichtiger, dass man selber versteht, man kennt seinen Körper am besten, hast du ja auch schon selber gesagt, und dass man drauf hört. Egal, wer anderes dir da noch einreden will, dass das nicht so ist. Du spürst ja die Schmerzen, du spürst diese Beschwerden und die sind real. Und denen solltest du nachgehen und am besten jemanden finden, der dich genauso ernst nimmt.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz entscheidend und ein sehr beruhigendes Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, mich versteht jemand, ich bin mit meinen Schmerzen nicht alleine, mit meinen Fragen, mit meinen Unsicherheiten, vielleicht auch mit meiner Scham manchmal.
Ja.
Genau. Du brichst ja auch einiges an Tabus. Mhm. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Mhm. Lass uns vielleicht gemeinsam so ein bisschen mit gefährlichem Halbwissen aufräumen und Mythen widerlegen. Also ich habe mir da ein paar rausgepickt, die ich besonders spannend fand. Mhm. Was ich zum Beispiel nicht gewusst habe, ist dieser Mythos über die 10.000 Schritte. Wir müssen gar nicht 10.000 Schritte jeden Tag gehen.
Nein.
Wie ist es überhaupt zu dem gekommen?
Ja, es gab so einen japanischen Hersteller, der hat so einen Schrittzähler rausgebracht. Der hieß Manpokai, glaube ich. Also tut mir leid, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Das heißt 10.000 Schritte. Und dann haben alle damit assoziiert, man muss täglich 10.000 Schritte laufen. Dabei gibt es Studien, die zeigen, dass 6.000 bis 8.000 Schritte schon reichen, um das Risiko vielleicht für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel zu senken oder Depression und Demenz. Und wenn man mehr macht, flacht der Effekt einfach ab.
Mhm. Was ich nämlich dran so spannend auch finde, ist, wenn man sich denkt, okay, ich muss täglich 10.000 Schritte gehen, dann sagen gleich viele vielleicht, ach, mache ich gar nicht.
Genau,
ja?
Genau. Mhm. Alles oder nichts Prinzip. Und das finde ich, man hat auch ganz schnell viele Schritte zusammen. Ne? Wenn man einfach die ganze Zeit zum Beispiel trackt, ich benutze zum Beispiel meine Smartwatch.
Tracker?
Ja, ich habe eine Smartwatch, die habe ich jetzt heute nicht dabei. Und bin die ganze Zeit, wenn ich unterwegs bin, mit meinem Sohn draußen gehe, dann habe ich die Schritte schon ganz locker. Und das gibt mir ein gutes Gefühl.
Was bald kommt.
Ich möchte euch aufmerksam machen auf einen Artikel über Longevity fürs Gehirn in der aktuellen Woman-Ausgabe. Unser Gehirn beginnt nämlich früher zu altern, als wir denken. Und Frauen sind ab der Lebensmitte in besonderem Maße davon betroffen. Die gute Nachricht, wir können aktiv gegensteuern. Wissenschafts- und Bestsellerautor Andreas Jopp erklärt, wie genau das geht und hat für uns einen Masterplan gegen Alzheimer verfasst. Ich glaube, mit Kindern und mit Hunden.
So, genau.
Also kommt man locker auf die Schritte.
Ja. Absolut. Aber holt euch einen Hund.
Oder ein Kind. Wobei, Hund ist vielleicht einfacher. Du hast auch sehr viel zum Thema Menstruation recherchiert. Fand ich auch spannend. Für dich wahrscheinlich eine Selbstverständlichkeit, aber ich habe irgendwie schon geschaut, Menstruationsblut enthält wertvolle Stammzellen.
Ja. Also, nee, für mich war das nicht selbstverständlich. Ich war schockiert, weil Stammzellen können sich ja in andere Gewebezellen, Leberzellen, Herzzellen umwandeln. Und das ist das Erstaunliche. Und die sind sogar potenter als die Stammzellen für die Leukämie-Patientinnen, die man zum Beispiel nimmt fürs Knochenmark.
Okay, dann müssen wir von Null beginnen, damit ich es auch verstehe. Welche Aufgabe haben Stammzellen?
Sie können sich in andere Gewebezellen umwandeln, in Leberzellen, Herzzellen, Nervenzellen, in beliebige andere Zellen.
Und?
Das können normalerweise Zellen nicht. Zellen, die leben, haben ihre Aufgabe.
Nützt uns das was, oder?
Ja, absolut. Zum Beispiel hat man das verwendet, um zu gucken, ob es bei der Wundheilung helfen kann. Und da sind positive Ergebnisse rausgekommen. Man hat auch geguckt, ob die vielleicht bei einer Alzheimer-Erkrankung helfen können. Da gibt es Studien dazu. Das sind alles kleine.
Darf man sich das dann vorstellen? Die werden dann entnommen, dem Menstruationsblut?
Genau. Und ich kann dir jetzt nicht sagen, wie die Forscher da vorgegangen sind. Aber man hat zum Beispiel es gibt ja Plasma. Man kann ja Blut zum Beispiel zentrifugieren, also in Bestandteile zerlegen. Und dann nimmt man das Plasma und hat das dann zum Beispiel bei einem Herzinfarkt bei den Mäusen in Infarktnarbe gelegt, glaube ich, also gelegt oder da injiziert. Und dann beobachtet, dass das schneller heilt, als wenn man es normales Plasma nimmt. Und das zeigt ja schon das Potenzial. Und das finde ich erstaunlich, auch in der Endometriose-Diagnostik, das fand ich super spannend, dass man auch Endometriose vielleicht dadurch diagnostizieren kann, weil es gibt bestimmte, bei Endometriose gibt es bestimmte Entzündungszeichen, die man zum Beispiel im Periodenblut wiederfinden kann. Und jetzt stell dir das mal vor, wir müssten Frauen theoretisch nicht mehr aufschneiden, müssten einfach nur Periodenblut abgeben und dann könnte man nachweisen, ob man Endometriose hat.
Wow.
Ja.
Aber da sind wir jetzt schon wahrscheinlich in einem Bereich, der noch eher in der Zukunft
ansieht. Genau, ja, das sind eher kleinere Studien, Tierstudien. Aber ich finde das super spannend. Und traurig ist es, dass es erst 2007 angefangen wurde, da zu forschen, so richtig zu forschen. Das hätte ja schon früher passieren können. Mhm. Ne? Dann wären wir jetzt viel weiter. Vielleicht hätte man den ein oder anderen Mann mit Alzheimer retten können.
Wow. Wir bleiben beim Zyklus. Die richtige Ernährung kann den Zyklus stark unterstützen, habe ich in deinem Buch erfahren.
Ja, absolut. Also es ist so, dass der Zyklus schwankt und in der zweiten Zyklushälfte hat man mehr Blutzuckerschwankungen. Und da kann es zum Beispiel Sinn machen, dass man komplexe Kohlenhydrate, Ballaststoffe und Proteine zu sich nimmt. Also vermehrt und auch um zum Beispiel PMS-Symptome wie Heißhungerattacken dagegen zu steuern. Und das heißt aber nicht, dass man jetzt keine Schokolade oder so essen soll, weil ich sag immer, manchmal ist eine Tafel Schokolade gesünder als ein Salat, weil Frieden im Kopf wichtiger ist als Kontrolle auf dem Teller.
Das kann ich mich erinnern, das hat man sogar zu meiner Zeit schon gesagt, bei Regelschmerzen gönn dir ein Stück Schokolade. Warum auch immer, aber das war so irgendwie, das kann ich mich jetzt, es poppt gerade wieder auf.
Ja, weil da ja Magnesium reich ist und das zum Beispiel bei den Krämpfen, die Muskeln ein bisschen, also Gebärmutter ist ja auch ein Muskel und das kann das ein bisschen entspannen.
Also die zweite Zyklushälfte, mehr komplexe Kohlenhydrate, um eben Heißhunger zu verhindern. Aber ich glaube, da gibt's auch so eine spannende Auswirkung auf den Darm.
Ja, absolut. Wenn wir uns mal angucken, den Zyklus, da haben wir einmal Progesteron in der zweiten Hälfte. Und der steigt und sinkt. Das ist so eine Schwankung. Und er wirkt natürlich einmal auch auf den Darm. Und dadurch wird der Darm träge und das kann zum Beispiel zu Verstopfung führen.
Das sind dann wieder die Ballaststoffe wichtig, ne?
Genau, da sind lösliche Ballaststoffe zum Beispiel auch wichtig. Viel trinken, nicht vergessen. Mhm. Aber es gibt ja auch noch Prostaglandine.
Das ne? ist das, was wehtut.
Das sind die Botenstoffe, die die Gebärmutter krampfen lassen. Mhm. Und die wirken natürlich auch drumherum auf den Darm. Der Darm wird aktiviert und das wird so, ich sag das immer liebevoll, Periodenschiss.
Ah ja, das heißt, diese
Prostaglandine,
die lösen den Durchfall aus.
Genau.
Das also hat können man ja tatsächlich häufig, wenn die Blutung einsetzt.
Ja, genau.
Dass es dann so krampft.
Genau.
Ja. Sag, wie stark dürfen Regelschmerzen sein?
Also ich sag immer, wenn die Schmerzen so stark sind, dass du deinen Alltag nicht bewältigen kannst oder dich an dein Bett fesseln, dann sind die nicht normal und das musst du unbedingt erklären.
Aber wie merke ich, Alltag ist nicht mehr bewältigbar? Ist das schon, wenn ich sage, okay, ich muss mich jetzt eine Stunde niederlegen, weil
ja,
ich Schmerz...
Ja, absolut.
Okay.
Absolut. Aber wenn du sagst, okay, oh, ich habe jetzt hier so ein 10 und ja, aber ich kann noch ein bisschen lernen, ich kann noch ein bisschen lesen, das ist in Ordnung. Aber sobald du ins Bett musst, dann ist das nicht normal.
Also das gilt es nicht auszuhalten. Du schreibst es, Schmerzen sind kein Charaktertest.
Ja.
Ich meine, wir lachen jetzt. Aber ja.
Aber es ist so, ja.
Deine besten Tipps gegen PMS, gegen das prämenstruelle Syndrom, ich glaube, da leiden auch ganz viele Frauen, nämlich in jedem Alter darüber. Was hilft da?
Also PMS ist ja prämenstruelles Syndrom. Und das kommt ja unter anderem dazu zustande, weil die Hormone so abfallen. So stark, kurz vor der Periode, beziehungsweise schwanken. Und da gibt's ja einmal das Problem, dass Östrogen sinkt. Und Östrogen ist zum Beispiel für die Serotoninausschüttung und Dopamin. Serotonin für das Glücksgefühl, Dopamin für den Antrieb. Und Progesteron sinkt auch. Und Progesteron macht uns, dämpft Stress und hilft uns beim Schlaf. Und das sinkt ja auch. Und dadurch entstehen diese Symptome, dass man erschöpft ist, schlaflos und natürlich auch Heißhungerattacken und Stimmungsschwankungen hat. Mhm. Und du hast ja auch schon gesagt, bei dir waren die teilweise stark, weniger stark. Das ist halt auch tagesabhängig. Stress befeuert das alles nochmal. Und da finde ich, ist es super wichtig, da zum Beispiel, wenn man von Blähungen oder so weiter redet, haben wir ja schon besprochen, dass man komplexe Kohlenhydrate, Ballaststoffe und Proteine nimmt, aber gleichzeitig auch was findet, was Stress reduzieren kann. Und das ist bei jeder Person was anderes.
Ah ja.
Ne? Bei dir kann das, also ich weiß nicht, was hilft dir denn bei Stress?
Spazieren gehen im Wald.
Ja, guck mal. Mhm. Und bei mir hilft es, eine Serie zu gucken. Wirklich.
Das hilft bei mir gar nicht.
Ja, siehst du, ja. Wenn ich jetzt sage, guckt Serien, dann würdest du denken, nein, das hilft mir nicht. Und deshalb müssen wir, das ist unsere Lebensaufgabe eigentlich, weil Stress ja eine sehr wichtige Rolle für unseren Körper spielt. Egal welche Altersklasse und welches Geschlecht. Das finden, was uns hilft.
Das heißt, eben die Symptomatik ernst nehmen in der zweiten Zyklushälfte, wenn ich merke, es geht mir gerade nicht gut.
Ja.
Und dann aber individuell schauen, wie...
Was dir hilft.
Aber auch bei der Ernährung wahrscheinlich individuell,
ja,
oder?
Genau. Ja, genau. Also ich würd einfach ein Zyklustagebuch führen, wenn dich das sehr belastet, alle Symptome aufschreiben. Dann hat man ja rausgefunden, hat man Schlaflosigkeit oder hat man diese Blähungen etc. Und dann kann man ja gezielt vorgehen. Mit den Informationen würde ich dann wirklich zur Ärztin gehen und darauf achten. Es gibt natürlich auch Supplements und so. Nur ist die, wie ich ja schon gesagt habe, die Forschung ziemlich mau, dass man sich ausprobieren muss.
Mhm.
Und zum Beispiel Vitamin D. Das haben ja sehr viele einen Mangel und es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass PMS stärker werden kann, wenn man zum Beispiel einen Vitamin-D-Mangel hat. Also es macht Sinn, Vitamin D zu supplementieren. Dann bin ich ja auch ein Fan von Omega-3.
Ah ja.
Mhm. Ja, Omega-3 gibt es Hinweise darauf, das sind vereinzelte Studien, dass es Entzündungszeichen und vielleicht auch Krämpfe reduzieren kann, wenn man das regelmäßig nimmt.
Mein Tipp für Sie.
Weil es heute um Frauenpower geht. Unser Verlag ist gerade übersiedelt und beim Ausmisten ist mir das wunderbare Buch über Yoga-Rituale von Diana Schöpplein in die Hände gefallen. Eine schöne, einfache Übung daraus für mehr Wachheit am Morgen ist ganz einfach großes Armschwingen. Ich mach's jetzt gleich, weil das mobilisiert unsere Schultergelenke, öffnet die Tore zum Herzen und schenkt der Lunge frische Energie. Ja, weil ich denke mal, also gerade wenn es in Richtung Endometriose dann schon geht, das sind ja auch wirklich Entzündungszeichen. Das habe ich auch gemerkt, also Fisch, Olivenöl, diese ganze anti-entzündliche Ernährung, das hat mir extrem
geholfen. Super, das stimmt.
Ja. Ich meine, abgesehen davon, dass es super gesund ist.
Ja, also kann man auch ohne Endometriose machen, das stimmt.
Genau, tut auf jeden Fall gut. Ein Stichwort noch zur Menstruation, Zyklussynchronisation. Erst einmal, was ist das und gibt's das wirklich?
Zyklussynchronisation, damit meint man, dass Frauen, die in zum Beispiel zusammen wohnen, ne, deine Tochter und du, dass ihr durch Pheromone, ne, Duftstoffe, irgendwie den gleichen Zyklus habt auf einmal. Der fängt genauso an wie bei ihr. Und das ist nicht belegt. Tatsächlich ist es so, dass man sagt, das könnte Zufall sein. Man weiß nicht so genau, woran es liegt, aber es geht eher in die Richtung Zufall.
Finde ich spannend, dass das ein widerlegter Mythos ist, weil ich hätte schwören können, auch zum Beispiel am Arbeitsplatz, also dass das wirklich so ist, wenn du deine Tage hast, dann haben es gerade die anderen auch. Aber das ist eben, da gibt es kein einziges wissenschaftliches Beispiel dafür, dass es so ist. Oder auf Skikursen merkt man das auch manchmal, ne? Oder generell im Klassenzimmer.
Ja.
Und ich habe mir das immer so erklärt, dass das vielleicht mit dem Mond zusammenhängt.
Interessant. Aber ich sag ehrlich, es ist noch nicht richtig erforscht. Man sagt ja, Mondkalender sind 28 Tage und so, ne?
Genau, was ja genau dem Zyklus der Frau entspricht.
Aber man sagt nicht 28 Tage, also das ist ein Mythos.
Auch ein Mythos?
Ja, 28 Tage, dass man sagt, dass ein Zyklus 28 Tage gehen soll, stimmt nicht. Der kann variieren. Der kann von 21 bis 35 gehen, das ist bei jeder Frau unterschiedlich.
Das stimmt, das habe ich auch selbst erlebt, dass es nicht immer ganz genau ist, aber dann hatte ich doch tatsächlich manchmal so auch vielleicht aus Zufall das 28 Tage Zyklen, dachte ich immer, das ist der Mond.
Aber ich sage ja, vielleicht sollten wir da mehr forschen, vielleicht finden wir da mehr Informationen. So.
Könnte spannend sein, aber ist halt wahnsinnig schwierig zu forschen. Ja, da hast du nicht nur die Frauen, die schon unterschiedlich alle quasi individuell sind, sondern eben dann noch äußere Einflüsse dazu. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, warum die Frau so lange in deinen Worten unerforscht ist, weil es einfach unfassbar aufwendig ist, diese Studien. Ja. Ja. Gut, jetzt möchte ich noch ein Spiel spielen mit dir. ich werfe dir jetzt nochmal so ein paar Sätze hin und du sagst mir ganz kurz, ist Mythos oder Wahrheit und woher das überhaupt kommt. Mhm. Frauen haben einfach eine niedrigere Schmerzgrenze.
Finde ich, ist auf jeden Fall ein Mythos. Ist auch gruselig, sowas zu sagen, weil das führt ja dazu, dass man sehr schnell Schmerzen relativiert. Und das kommt teilweise davon, dass man geschichtlich gesehen gesagt hat, Frauen ertragen mehr. Ja? Und das stimmt ja nicht.
Das heißt, wahrscheinlich, nehmen wir mal an, das hat mit der Geburt der Kinder auch zu tun.
Dass unter anderem. Dass man hat ja auch ganz kleinen Kindern, wenn man die operiert hat, auch keine Narkose gegeben, wenn man davon ausgegangen ist, dass sie, also Babys, dass die Säuglinge, dass sie keine Schmerzen haben.
Falsch formuliert, oder? Das wäre dann eine höhere Schmerzgrenze.
Oder sag nochmal den Satz.
Ich habe gesagt, Frauen haben einfach eine niedrigere Schmerzgrenze, aber ich glaube, du hast mich bewusst richtig verstanden. Gemeint habe ich nämlich eine höhere, so quasi im Sinn von, sie halten mehr aus, ja.
Also aber.
Aber ich habe es falsch formuliert, ja. Du hast mich aber trotzdem richtig verstanden.
Ich habe so nicht die Aussage richtig verstanden. Ja.
Also man geht davon aus, dass Frauen einfach mehr aushalten und Schmerzen eher gewohnt sind. Und das ist Schwachsinn, genau. Ja. Hormone machen Frauen emotionaler und deshalb schwerer behandelbar.
Nein, ist auch ein absoluter Mythos. Das ist ja, dann will man ja sagen, dass Frauen emotional instabil sind oder irrational sind. Und das zeigt sich auch in der Geschichte. Wusstest du, dass früher Frauen immer von ihrem Ehemann begleitet werden mussten, wenn sie zum Arzt gingen? Weil früher galten Frauen als irrational und Männer als rational und der Arzt wollte nur mit dem Mann sprechen.
Oh mein Gott, wann reden wir da? Mittelalter oder?
Nee, ich kann dir nicht sagen wann, aber es waren 1920 um den Dreh, glaube ich. Und das ist super gruselig, auch weil wenn der Mann will, dass die Frau ernst genommen wird, dann fängt er selber an, die Schmerzen oder Beschwerden klein zu reden. Oder er nimmt sie selbst nicht ernst und macht das selber. Und dann kommen die ganzen Informationen natürlich nicht beim Arzt an.
Wow, also das ist wirklich schockierend, wundert mich aber auch insofern nicht. Meine Tochter hat mir erzählt, oder wahrscheinlich ist das eh allgemein Wissen, ich glaube, das ist noch gar nicht lange her, dass Frauen um die Arbeitserlaubnis ihren Mann bitten mussten, also wenn sie arbeiten gehen wollen. Das ist
Ja, stimmt. Ja,
aber und das ist noch wirklich gar nicht lange her. Der nächste Satz. Herzinfarkte sind eine Managerkrankheit.
Das ist, finde ich, super gefährlich, weil das ist natürlich falsch, ein Mythos, weil das führt nur dazu, dass man Herzinfarkt männlich sieht. Und das ist ja das Problem, was wir sehr häufig kritisieren, dass Herzinfarktsymptome immer nur so dargestellt werden, wie es bei Männern sich ausdrückt. Und bei Frauen ist es ja eher unspezifisch. Die können Übelkeit haben. Es gab auch eine Patientin, die hatte Nackenschmerzen und wurde dann weitergeleitet vom Hausarzt zum Orthopäden und lief dann mit einem Herzinfarkt rum. Und am Ende ist sie dann in die Notaufnahme gekommen, Intensivstation. Ich weiß nicht, ob sie es überlebt hat. Das weiß ich nicht, das habe ich nicht nachverfolgt. Aber das ist, also das verändert, solche Mythen können Leben gefährden. Mhm.
Ja, dass der Herzinfarkt sich bei Frauen anders zeigt, darüber hat man schon, oder das weiß man schon, aber es ist trotzdem, glaube ich, so noch nicht im Alltag angekommen. Ja? Nein,
aber also, wenn du immer deine Schmerzen und Beschwerden kleinredest, und ich rede jetzt von deiner Generation, ihr habt das gelernt, und du auf einmal Übelkeit hast, dann denkst du dir erstmal, ja, okay, ich habe vielleicht was Schlechtes gegessen, ich habe Nackenschmerzen, ich bin ein bisschen verspannt. Mhm. Das ist ja das Gefährliche, weißt du? Also ihr wisst es, aber ich glaube, in dem Moment redet ihr es trotzdem klein.
Ja. Das ist das sowas in der Notaufnahme passiert, wie du da 4 Jahre warst, dass du so etwas.
Ja. Das war dieser Fall. Und deshalb sage ich ja, hört auf euren Körper, wenn was nicht stimmt. Man merkt das ja. Ja, aber irgendwas ist komisch. dann lass das untersuchen.
Jetzt sind wir eh schon bei den Männern. Herzinfarkt ist keine klassische Männerkrankheit, Frauen ebenso betroffen, vor allem nach den Wechseljahren.
Ist die Nummer eins Todesursache, Herz-Kreislauf-Erkrankung bei Frauen.
Noch vor Krebs, genau.
Ja.
Auch Männer sollten dein Buch lesen.
Ja,
warum?
Absolut.
Warum?
Willst du wissen, wie der Orgasmus bei deiner Frau funktioniert? Dann lies mein Buch. Willst du wissen, was deine Gesundheit...
Also jetzt kaufen sich wahrscheinlich alle Männer.
willst du wissen, was deine Gesundheit für einen Einfluss oder beziehungsweise dein Lebensstil den Einfluss auf deine Kinder hat? Dann lies auch mein Buch.
Da hake ich jetzt nach.
Ja.
Weil gerade Mythos Kinderwunsch, da deckst du ja ordentlich viele Unwahrheiten und Halbwahrheiten auf. Nämlich, das fand ich auch spannend, dass auch die männliche Uhr tickt. Man sagt ja eigentlich immer nur die weibliche tickt.
Ja.
Und Frauen, ihr müsst euch beeilen, dass ihr vor 35 euer erstes Kind bekommt.
Ja.
Wie ist denn das mit den Männern?
Ja, das Problem bei Männern ist, wenn man die Gesamtanzahl an Spermien beobachtet in den 70er Jahren, im Vergleich zu heute, hat sich das halbiert. Das ist eine Sache. Und die höchste Fruchtbarkeit ist zwischen, ich lege mich jetzt nicht fest, aber ich glaube 25 bis 30 und ab 35 nimmt es ab. Und dann spielen auch noch also die Spermienanzahl, die Spermienbeweglichkeit und die DNA-Mutation bei den Spermien spielen eine sehr große Rolle. Und das wird natürlich mit dem Alter schwieriger und schlimmer. Und man darf auch nicht vergessen, ich meine, mit 40 ist das Fehlgeburtsrisiko bei 23%, glaube ich, um 20% um den Dreh.
Also wenn der Mann 40 ist.
Genau. Ja. Und wenn er 45 ist, liegt er schon bei 43%.
Das ist halt auch so ein gesellschaftlich verzerrtes Bild, weil es so viele, speziell jetzt prominente ältere Menschen gibt, wenn ich dann an Mick Jagger denke oder so weiter, die mit 80 noch Kinder zeugen, denkt man sich, okay.
Das sind die Ausnahmen. Ja, das darf man nicht vergessen.
Du hast, glaube ich, auch gesagt, dass das Sperma selbst ein Abfalldatum hat. Fand ich auch spannend. Also 64 bis 74 Tage, alle in diesem Zeitraum entsteht immer eine neue Generation von Spermien. Und das heißt ja auch, wenn ich einen Kinderwunsch habe als Mann, dann wäre es eigentlich gut, zumindest 3 Monate.
Genau, mindestens 3 Monate.
Mindestens 3 Monate auf Substanzen wie Alkohol, Nikotin zu verzichten.
Ne? Ja. Und auch der Drogenkonsum ist ja angestiegen, ne? Cannabis, dass man auch darauf verzichtet. Wenn man das alles nicht kann, meine Lieben, dann müsst ihr euch hinterfragen. Dann habt ihr ein großes Problem.
Und da sprichst du es die Männer an.
Ja.
Ich fand noch ein paar Beobachtungen von dir sehr spannend auf Instagram.
Mhm.
Also da habe ich zum Beispiel gelesen, dass du sagst, Frauen sollten nackt schlafen.
Ja,
warum?
Absolut. Ich bin ein Fan davon. Erstens, prinzipiell geht es darum, dass man keine Unterwäsche trägt, weil das Feuchtigkeit stören kann und das kann Pilzinfektionen begünstigen und die Haut reizen. Und das will man ja nicht. Und deshalb sollte man die Vulva lüften. Das nächste ist auch, dass die Körpertemperatur dann ein bisschen niedriger wird, dann kann man besser schlafen. Kann man es ja ausprobieren.
Ja. Gibt es generell Mythen rund um Frauen und Schlaf, die du widerlegen möchtest?
Ja, man sagt ja, manchmal schlafen ja Frauen je nach Lebensphase unterschiedlich gut. Und das hat natürlich mit Hormonzyklus, mit Stress und irgendwann Geburt oder Schwangerschaft oder Wechseljahre, alles hat ja einen Grund, warum Frauen dann schlechter schlafen. Und ich habe zum Beispiel in meiner Community mitbekommen, dass ganz viele Frauen Probleme haben, entweder schnell einzuschlafen oder durchzuschlafen. Und das sollte man nicht als Frauenproblem sehen, sondern wirklich der Ursache auf den Grund gehen. Ihr solltet das ernst nehmen.
Und welche dann, Ursachen könnten das denn sein?
Hormonschwankungen, Stress, das können ganz viele Sachen sein. Und ich würde das wirklich beobachten. Deshalb macht auch so ein Zyklustagebuch Sinn. Ne? Und
wenn ich keinen Zyklus mehr habe?
Auch dann. Mhm. Ne? Ihr habt ja trotzdem geringen Östrogenspiegel etc. Und ich würde es trotzdem notieren, wie lange ihr braucht, um einzuschlafen und verschiedene Methoden ausprobieren. Mhm. Ne?
Und was wäre so dein spontaner Tipp? Also ich schlafe eigentlich sehr gut ein,
wache
aber immer, also oder sehr oft in der Nacht auf.
Ja. Tracken. Also eine Smartwatch?
Nein, das kommt mir nicht. Nein,
das machst du nicht?
Gottes Willen, mein Mann macht das, der trackt seinen Schlaf. Ja. Und ich finde
das
so absurd, weil er in der Früh, wenn ich ihn frage, wie gut er geschlafen hat, schaut er auf seine Uhr und sagt, meine Body Battery ist, weiß ich nicht, voll oder halb voll oder je nachdem, wie halt geschlafen. Und ich denke mir, das musst du doch spüren.
Ja, man kann es natürlich spüren. Das ist dann, das ist ja auch meine Key Message im Buch. Aber ich finde, es hilft mir trotzdem, einmal so eine Übersicht zu bekommen, wie viel schlafe ich eigentlich.
Ja, das stimmt. Weißt du? Eigentlich vielleicht ja reicht's ja auch. Ja,
genau. Und manchmal, es kann ja sein, dass es ja nicht abhängig, wie lange du schläfst, sondern die Schlafqualität. Und die kannst du wirklich beurteilen, wenn du das trackst.
Und die ist verlässlich, meinst du?
Ja, also ich find's gut. Also das ist das, was wir eigentlich
haben. Mannen ist die erste, die es schafft, dass ich mir überlege, einen Schlaftracker zu besorgen. Ich habe das immer so bewusst, ich habe das immer so generell abgelehnt, aber ja, das macht dann natürlich
aus.
Sinn.
Ja. Es gibt ja die Smartwatch, es gibt ja aber auch Ringe. Wenn dich das stört, dann Handgelenk, probier mal aus, was dir
dann schlafe ich in Zukunft nackt, aber dafür mit Ring oder Tracker.
Ja, finde ich gut.
Ja. Noch so ein, was ich auch spannend fand, du rätst dazu, dass man nicht zu lange auf der Toilette sitzen soll.
Ja, weil wenn man in der Toilette sitzt, dann hängt die Beckenbodenmuskulatur etwas nach unten und drückt auf den Analbereich.
Das heißt, das gilt speziell für Frauen?
Nee, für alle.
Für alle.
Mhm. Ne? Aber Frauen haben halt durch zum Beispiel Schwangerschaft und so weiter, Geburt, natürlich ein erhöhtes Risiko für Hämorrhoiden. Und das führt dazu, dass sich dann Hämorrhoiden bilden können. Und außerdem, wenn man zu lange sitzt, dann neigt man dazu, mehr zu drücken, ne? Und das kann das auch nochmal begünstigen. Und deshalb würde ich einfach empfehlen, erstens kein Handy mitzunehmen und auch nichts was zum Lesen.
Wobei, das finde ich ist so eine, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nur bei uns so eine klassische Männerkrankheit, dass die was zum Lesen mit aufs Klo nehmen.
Oh, das macht in unserer Generation dann zu lesen, dann das Handy, ne?
Das Handy, genau. Aber soll man eben nicht, weil das lange Sitzen nicht gut ist und schon gar nicht in Kombination mit Drücken.
Ja.
Ja. Während wenn ich auf dem Sessel sitze, dann bin ich eben nicht so voran übergebeugt. Das ist der Unterschied.
Das ist eine Sache und du hast ja was drunter. Ne? Das, du sitzt ja auf etwas und in der Schüssel.
Der Kloschüssel fehlt das drunter.
Ja, genau, zum Beispiel.
Alles klar. Fand ich auch spannend, habe ich so noch nie gehört. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass das bei vielen Frauen so ist und ich kenne es auch ein bisschen. Wenn Hunger zu Wut führt.
Oh, Entschuldigung.
Gesundheit. Siehst, ich habe gesagt, ich habe einen Schnupfen und du niest.
Ja.
Ja. Wenn Hunger zu Wut führt, im Englischen gibt es dafür den Begriff hungry.
Ja.
Spricht man das so aus? Also eine Mischung aus Anger und Hungry.
Ja, hangry sagt man auch, aber hangry, ist egal.
Ist egal. Wie kommt es dazu und was hilft dagegen? Also
ja, das Problem ist, wenn man nicht regelmäßige Mahlzeiten zu sich nimmt, dann und zum Beispiel morgens das ausspart, dann schwankt der Blutzuckerspiegel stark und das führt dazu, dass man mehr Cortisol ausgeschüttet wird, also Stresshormone, und dadurch wird man so ein bisschen unruhig, ein bisschen aggressiv und hat diese Stimmungsschwankungen. Und helfen kann da wirklich einfach regelmäßige Mahlzeiten zu sich zu nehmen, komplexe Kohlenhydrate auch hier. Also generell machen komplexe Kohlenhydrate immer zu verwenden, macht da.
Was sind denn gute Beispiele für komplexe?
Vollkornbrot.
Mhm.
Und man kann das zum Beispiel, also komplexe Kohlenhydrate, Proteine und Ballaststoffe, da würde ich sagen Vollkornbrot, kann man, und da kommt, man kann auch Joghurt mit Nüssen kombinieren. Einfach das herausfinden, was man mag.
Mhm.
Ja, weil wenn ich jetzt aufzähle, Leinsamen und so weiter, es kann ja sein, dass du davon nichts magst. Deshalb würde ich einfach das nehmen, womit du gut fährst, und dann ist alles gut.
Mhm. Habe ich jetzt herausgehört bei dir, du findest Frühstücken wichtig?
Ja, absolut. Also für mich ist das einer der wichtigsten Mahlzeiten mit Abendessen. Und mittags esse ich gerne einfach was Leichteres und noch zwischendurch dann was.
Jetzt haben wir mit der Zeit schon ordentlich überzogen. Ich komme jetzt vielleicht noch einmal, um eine Klammer zu spannen, ein bisschen auf den Anfang zurück. Ich glaube, uns ist allen klar geworden, du möchtest so Systemfehler in der Medizin aufzeigen, in deinem Buch und eben in sozialen Medien. Ist dir da schon was gelungen? Also konntest du schon Erfolge verbuchen, wo du sagst, ja, da habe ich jetzt mit meiner Stimme was erreicht?
Ja, es schreiben mir ja immer wieder aus der Community Frauen. Und einmal hat mir halt eine Frau geschrieben, also ich habe über P2S geredet und gesagt, dass PCOS nicht bedeutet, dass man unfruchtbar ist. PCOS ist das polyzystische Ovarialsyndrom. Das ist eine Stoffwechselerkrankung, die kann sich mit ganz vielen, mit Haarausfall, Akne, Zyklusschwankungen,
ist sehr häufig, glaube ich, gell? Ja,
ja, man sagt, das ist nicht so häufig, aber es zeigt sich jetzt häufiger, weil ganz viele darauf aufmerksam werden. Und auch Gewichtszunahme ist auch ein Problem. Das heißt, es zeigt sich so unspezifisch. Es ist nicht so ein typisches gynäkologisches Problem. Und ihr wurde halt damals gesagt von einem Frauenarzt, sie sind unfruchtbar. Und sie hat sich darauf eingestellt. Sie hat dann aufgehört, also sie hat geweint und richtig gelitten darunter und auch einen Mann gesucht, der damit einverstanden ist, dass sie keine Kinder haben. Und dann ist sie schwanger geworden. Und dann ist sie wieder schwanger geworden und hat ein drittes Kind bekommen. So, und dann habe ich halt erzählt, ja, PCOS, das stimmt nicht, das ist nicht belegt. Es gibt größere schwedische Populationsstudien, wo verglichen wurde, PCOS-Frauen und Frauen ohne. Wie häufig werden sie schwanger? Das ist relativ gleich. Nur die Frauen mit PCOS brauchen länger.
Ah, ja.
Und wenn man das richtiger formuliert hätte, wenn man gesagt hätte, hören Sie, bei PCOS werden Sie genauso wahrscheinlich schwanger wie eine Frau ohne PCOS, aber es kann länger dauern. Und weil das schwieriger ist, würde ich Ihnen raten, zu einer Kinderwunschklinik zu gehen oder zu einer Frauenärztin, die auf PCOS spezialisiert ist, holen Sie sich Hilfe und Unterstützung. Das ist ja schon mal was ganz anderes, als wenn man diese absolute Aussage tätigt, PCOS macht unfruchtbar. Und sie war mir halt dankbar, dass ich darauf Aufmerksamkeit lenke. Und andere Frauen, die das nicht wussten, denen das auch gesagt wurde, dachten so, wow, das wusste ich nicht.
Da kriege ich jetzt die absolute Gänsehaut, wirklich, weil erstens einmal, das ist eine Riesenhilfe. Das nimmt ja auch schon mal total Druck.
Ja, absolut.
Und vielleicht jetzt auch nochmal von meiner Geschichte. Ich glaube, bei Endometriose ist es ein bisschen ähnlich.
Ja.
Da sagt man den Frauen auch, na, du wirst das mal schwer haben mit Kinderwunsch. Und ich dachte das auch immer.
Ja.
Und ich dachte, mein Weg wird auch in der Kinderwunschklinik enden.
Ja. Aber es ist ja nicht schlimm, wenn du in die Kinderwunschklinik gehst.
Es ist überhaupt nicht schlimm. Aber ich dachte auch, es ist vielleicht die einzige Möglichkeit.
Ja.
Und tatsächlich war es dann so, dass ich ohne jede Hilfe schwanger geworden bin. Ja, genau. Aber das ist eben auch, wie soll man sagen, das hatte ich so nicht im Kopf. Und das haben mir ganz viele Experten damals gesagt, na, ohne Hilfe wird das bei Ihnen schwierig. Wobei ich echt sagen muss, mein Gynäkologe, der war ein Ausnahmemediziner, ein wirklich ein guter. Und der hat eher immer das... der hat mich eher immer in die richtige Richtung ermutigt, damals schon. Und das war aber schön. Wirklich, da hatte ich, glaube ich, wirklich, wirklich Glück.
Nein, aber es gibt ja ganz viele gute Ärztinnen
und Ärzte. Ja, das muss man schon auch mal sagen. Genau, bei all dem, was wir kritisieren und da Ding, es gibt halt wirklich auch wirklich Kapazunder und
denen, die wirklich helfen wollen, aber das ist ja in jedem Beruf so.
Verdanken. Ja, also, ja, genau.
Man muss halt die schwarzen Schafe aussortieren, ne?
Ja, und vor allem die schwarzen Schafe aussortieren und ich glaube, du kommst eh immer wieder auf das zurück und das finde ich so wichtig. Dem eigenen Körper irgendwie zuhören, vertrauen, schauen, was passt für mich und das irgendwie die Basis und ich bin wichtig. Es ist wichtig, dass ich mich um das alles kümmere. Was müsste sich, letzte Frage jetzt, deiner Meinung nach im Gesundheitssystem verändern, damit wir dann in Zukunft nicht mehr von der unerforschten Frau sprechen?
Das Erste ist einfach, Frauen ernst zu nehmen, die Beschwerden einfach ernst zu nehmen. Das ist wirklich ganz einfach, weil wenn man Frauen ernst nimmt, führt es natürlich auch dazu, dass man bestimmte Sachen eher erforscht. Ne? Ah, okay, diese Beschwerden sind ernst. Gehen wir mal das Forschen. Hm. Und ich glaube, damit beginnt alles und endet auch alles.
Dein Körper spricht. Endlich hörst du zu. Das steht auf dem Klappentext deines neuen Buches. Gibt's jetzt Bereiche, vielleicht, wo du selbst dazu neigst, Signale deines Körpers zu überhören?
Ja, wie ich schon von Anfang an gesagt habe, ich bin gerade ziemlich im Stress wegen der ganzen Arbeit und bin dann auch tief in der Nacht beschäftigt. Und da sollte ich mich ein bisschen zurücknehmen und vielleicht ein bisschen mehr schlafen. Ja, ich sollte vielleicht mein eigenes Buch nochmal lesen.
Sri Manivannan, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Danke dir.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, teilen oder mir Ihre Gedanken dazu hinterlassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und auf Wiederhören.